Nachdenkseiten. Die kritische Website. Hat Deutschland überhaupt eine China-Strategie? Von Stefan Ossenkopp. Mit unserem derzeit größten Handelspartner China haben wir viel Porzellan zerschlagen. Das liegt eher an der Partner-Rivale-Weltanschauung unserer Spitzenpolitiker als an China selbst. Seit dem Rückzug der USA als Partner hat sich die Situation eher verschärft. Andere Regierungschefs sind da pragmatischer. Wie geht es nun weiter mit unseren Beziehungen zu China? Die deutsche Politik tut sich derzeit sichtlich schwer mit China, vor allem, da es sich mittlerweile um ein ökonomisch und geopolitisch überaus erfolgreiches Land handelt. Als die Bundesregierung im Jahr 1972 diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik aufnahm, war die chinesische Wirtschaft schwach und das Land innerlich zerrissen. Größere Handelsbeziehungen bestanden kaum. Der damalige FDP-Außenminister Walter Scheel, der die Dokumente in Peking unterzeichnete, stieß im Namen der deutsch-chinesischen Völkerfreundschaft voller Optimismus mit dem kommunistischen Ministerpräsidenten Zhu Enlai an. Er konnte allerdings nicht ermessen, wie rasant sich das Reich der Mitte in den folgenden 5 Jahrzehnten entwickeln würde. Die Bundesrepublik hat seitdem enorm von Chinas Aufstieg profitiert, von seinen Produktionskapazitäten und seinem Markt. In der Folge siedelten sich tausende deutsche Unternehmen in China an. Autobauer wie Volkswagen errangen schnell den Status einer Legende und begründeten Deutschlands exzellenten Ruf unter allen Chinesen. Schon kurz nach Beendigung der irrigen Kulturrevolution setzte Deng Xiaoping, der Urheber der Reform- und Öffnungspolitik, auf die Ausbildung von Fachkräften, um das Land aufzubauen. Dann machte China den nächsten logischen Schritt und wollte in den modernsten Technologien und Industrien der entwickelten Welt gleichziehen. Made in China sollte weltweit genauso für Qualität stehen wie Made in USA oder Made in Germany. Als China im Jahr 2015 seine Strategie Made in China 2025 vorstellte, reagierte man im Westen verschnupft, so nach dem Motto, China als verlängerte Werkbank des Westens, das geht in Ordnung, aber China als ebenbürtiger Partner, da hört der Spaß auf. Man bezeichnete das Land schon bald wechselweise als Bedrohung für die nationale Sicherheit, nationale Sicherheitsstrategie der USA 2017 oder als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen, Bundesverband der deutschen Industrie 2019. Auch alle bis dahin sachlich berichtenden deutschen Zeitungen und Sender änderten ihre Berichterstattung. China-Strategie der Ampel. Im Sommer 2023 veröffentlichte die deutsche Ampelkoalition dann eine erste China-Strategie, die den Wettbewerb und die systemische Rivalität mit China noch stärker betont. Darin heißt es, man betrachte mit Sorge die Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch die Grundfesten der regelbasierten Ordnung zu relativieren. Solche und ähnliche Kritik gehörten seitdem zum China-Kanon eines jeden westlichen Politikers. Die damalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die diese Strategie gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Wirtschaftsministerium ihres grünen Parteikollegen Robert Habeck entwickelt hatte, reiste im April 2023 nach Tianjin und Peking, um dort vor allem moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Das kam erwartungsgemäß nicht gut an. Im September desselben Jahres tauchte sie in den USA auf und bezeichnete Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping in einem Live-Interview gar als Diktator. Damit fielen die deutsch-chinesischen Beziehungen quasi in die Gefriertruhe, aus der sie sich bis heute nicht ganz befreit haben. Wadefuhls Fiasko. Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2025 zur Großen Koalition hatten viele vielleicht auf einen Neustart unter dem nunmehr CDU-geführten Auswärtigen Amt gehofft. In seiner Regierungserklärung vom 14. Mai hatte sich der neue Bundeskanzler Friedrich Merz noch sehr in diplomatischer Sprache geübt. China werde ein wichtiger Partner Deutschlands und der Europäischen Union bleiben, auch wenn es in Chinas außenpolitischen Handeln zunehmend Elemente systematischer Rivalität gebe. China müsse mithelfen, den Ukraine-Krieg zu beenden, mahnte Merz. Als der neue Außenminister Johann Wadephul im August 2025 nach Japan reiste, passierte jedoch ein Fiasko, das dem Gebaren Baerbocks in nichts nachstand. Denn der deutsche Chefdiplomat teilte in Tokio ordentlich gegen China aus, während er für Japan fast schon unangenehm schmeichlerische Worte fand. Er lobte Japan dafür, dass es seine Verteidigungsausgaben bis 2027 verdoppeln und seine nationale Sicherheitsstrategie überarbeiten wolle. Indem Wadephul erklärt, es dürfe nie wieder aggressive Eroberungswut geben, stellt er auch die Argumentation auf den Kopf. In seiner Darstellung sind sowohl Japan als auch Deutschland starke Demokratien und Verfechter der regelbasierten internationalen Ordnung, die sich gegen Gewalt wie Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, nordkoreanischen Raketentests und Chinas zunehmend aggressives Auftreten im südchinesischen Meer oder gegenüber Taiwan zur Wehr setzen würden. Wusste er wirklich nicht, wie das in Peking ankommen würde? Zu einer Zeit, in der gerade zum 80. Mal dem Ende des Zweiten Weltkrieges und den mehr als 30 Millionen chinesischen Opfern der japanischen Aggression gedacht wird? Wadephuls für den 27. Oktober 2025 geplante China-Reise wurde schließlich abgesagt, da angeblich keine Termine mit hochrangigen chinesischen Politikern vereinbart werden konnten. Ob Terminkonflikte, denn am 28. Oktober begann in Südkorea der heiß erwartete APEC-Gipfel, oder die Verärgerung über Wadephuls Aussagen der Hauptgrund waren, darüber mag man streiten. Vom 8. bis 9. Dezember 2025 holte Minister Wadephul seine China-Reise nach. Er traf Vizepräsident Han Cheng und natürlich seinen Amtskollegen Wang Yi. Dieser erwähnte den verspäteten Start ihrer Beziehungen und zitierte einen chinesischen Sinnspruch, der in etwa der deutschen Volksweisheit »Was lange währt, wird endlich gut« entspricht. China machte klar, dass es an guten Beziehungen zu Deutschland auf allen Ebenen interessiert ist, wenn nicht Differenzen, sondern gemeinsame Ziele im Vordergrund stünden und Deutschland Kerninteressen wie das Ein-China-Prinzip anerkennt. Chinesische Kommentatoren schrieben, dass Europa sich bewusst geworden sei, dass es die internationalen Turbulenzen nicht ohne Austausch mit China bewältigen könne. Dazu gehöre aber auch das korrekte Verständnis von China. Genau an diesem korrekten Verständnis und an echter China-Kompetenz mangelt es derzeit in deutschen Spitzenpositionen. Dort soll die Welt mehr denn je in ein Partner-Rivale-Schema gepresst werden, in ein dualistisches Weltbild des Kampfes zwischen Demokratien und Autokratien. Weltanschauung von Klingbeil und Merz. Diese Endkampf-Weltanschauung zeigte sich in jüngster Zeit insbesondere bei zwei Anlässen. In der Rede von Finanzminister Lars Klingbeil zum Start der Diskussion über ein neues SPD-Grundsatzprogramm am 7. Februar 2026 und in der Regierungserklärung von Friedrich Merz vom 29. Januar 2026. Beide Reden standen natürlich unter dem starken Eindruck der dramatischen außenpolitischen Neuausrichtung der US-Regierung in Richtung eines globalen Leviathans, dem die vielbeschworene regelbasierte Ordnung und das Völkerrecht eher egal sind. Der außenpolitisch erfahrene Klingbeil wirkte geradezu bis ins Mark erschüttert, sprach von einer Dystopie und von der Vernichtung der Demokratie durch die Neuordnung der Welt in Machtzentren. Europa müsse der quasi einzig verbleibende Ort der Freiheit, Prosperität und Kultur sein. Über China sagte Klingbeil: China zeigt mit seinen Großmachtsambitionen, mit Drohgebärden, mit aggressiver Handels- und Industriepolitik, was sie vorhaben. Was sie genau vorhaben, blieb jedoch unbeantwortet. Er wetterte gegen hochsubventionierte chinesische Produkte, die unsere Märkte überschwemmen, und das entgegen aller Regeln der Welthandelsorganisation. Dabei war Klingbeil im November 2025 selbst in China, gab ein gemeinsames Kooperationspapier für mehr Zusammenarbeit im Finanzsektor heraus und leitete den strategischen Dialog mit der internationalen Abteilung der KPCH, Kommunistischen Partei Chinas. Sein Besuch wurde in China positiv aufgenommen. Zu Beginn seiner Regierungserklärung Ende Januar sprach Merz vom Aufkommen einer neuen Weltordnung, ein Begriff, den YouTube normalerweise als Verschwörungsbegriff kennzeichnet. Seit dem de facto Rückzug Donald Trumps aus der Bewaffnung und Finanzierung der Ukraine und vor allem dessen Angriff auf Venezuela sowie den Drohungen einer Annexion Grönlands ist dieser Begriff jedoch offenbar salonfähig geworden. Der Kanzler will nun laut seiner Rede mit den aufstrebenden Demokratien mit offenen und wachsenden Märkten zusammenarbeiten. Wir sind nämlich auf der Welt auch eine normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie. Er erwähnt China nicht wörtlich, aber das weltanschauliche Gerüst des guten Europas als Bollwerk im Kampf gegen das Böse der Welt ist unübersehbar. Vom 24. bis 27. Februar wird Bundeskanzler Friedrich Merz schließlich China besuchen. Welchen Ton wird er anschlagen? Merz wird als erster aus der aktuellen Regierung sicherlich den Staatspräsidenten Xi Jinping und wohl auch den Premierminister Li Qiang treffen. Das Gewicht dieser Begegnungen wird alles übertreffen, was es bislang an Austausch zwischen beiden Staaten seit dem Regierungsantritt im vergangenen Mai gegeben hat. Neue Ära des Pragmatismus? Wird der Bundeskanzler den Chinesen sagen, dass sie unsere Rivalen sind und wir lieber mit Indien und Japan zusammenarbeiten? Die Realitäten sind andere. Im Jahr 2025 war China unser wichtigster Handelspartner. Allein im Dezember importierten wir Waren im Wert von knapp 16 Milliarden Euro aus China, darunter viele Zuliefererprodukte für die heimische Industrie, von denen wir uns einfach nicht abkoppeln können. Deutsche Unternehmen wollen in China mehr investieren, wie die deutsche Außenhandelskammer in Beijing jüngst feststellte. Das trifft natürlich nicht nur auf Deutschland zu. Auch andere Regierungschefs haben dies bereits erkannt und sind früher als Merz nach China aufgebrochen. So landete Emmanuel Macron mit einer Delegation von über 80 Personen, darunter mehrere Minister und fast 40 CEOs großer französischer Unternehmen, in Chinas Hauptstadt. Mit dem finnischen Premierminister Petteri Orpo verabschiedete man einen Joint Action Plan für die Jahre 2025 bis 2029, der eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Innovation vorsieht. Keir Starmer war der erste britische Premierminister seit 8 Jahren, der China besuchte. Sein Besuch eröffnete laut China Daily ein neues Kapitel der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen China und Großbritannien. Und Kanadas Premierminister Carney hat ein Abkommen mit China geschlossen, das seiner Meinung nach den Geist einer neuen Partnerschaft, einer neuen Ära widerspiegelt. Der Begriff einer neuen Ära zieht sich wie ein roter Faden durch all diese Besuche. Es wurde betont, dass die Visiten den Beginn einer erneuerten, langfristig orientierten Partnerschaft markieren. Ob diese Entwicklung vor allem auf die Abkehr von den USA als transatlantischer Partner oder eher auf die Anerkennung der neuen Realität einer dauerhaft starken Industrie- und Technologienation, China mit dem wichtigsten Markt der Welt, zurückzuführen ist, darüber lässt sich diskutieren. Deutlich wird, dass eine neue Unvoreingenommenheit und ein aktiver Pragmatismus gegenüber Beijing Einzug gehalten haben, um sich in der aktuellen Situation zurechtzufinden. Deutschland verfügt über ausreichend Erfahrungen aus über 50 Jahren diplomatischer Beziehungen. Darin Chancen für Kooperation trotz unterschiedlicher Geschäftsmodelle zu sehen, könnte auch für Berlin das Gebot der Stunde sein. Sowohl von Chinas wirtschaftlichem Aufstieg als auch von seinem Plan, Spitzenreiter bei modernster Technik und Infrastruktur zu werden, könnte das eher gelähmte Deutschland sogar stark profitieren. Wirtschaftlich gesehen ist Deutschland nämlich eher gichtkrank und das Märchen von unserer normativen Macht nimmt uns ohnehin niemand mehr ab.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.